Herzlich willkommen bei Natürlich Nadine, dem Podcast für Ernährung, Achtsamkeit und Wohlbefinden. Mein Name ist Nadine Hüttenrauch und ich freue mich, dass du heute dabei bist. In der Reihe Natürlich nachgefragt spreche ich mit den unterschiedlichsten Experten aus dem Bereich Ernährung, Achtsamkeit, Gesundheit und Wohlbefinden. Und los geht's mit meinem allerersten Interviewpartner Max Gotzler, der für mich ein Experte im Bereich der ketogenen Ernährung ist. Dazu habe ich mit ihm gesprochen, habe ihn befragt, was genau das eigentlich bedeutet, auch was es zu beachten gilt, in welchen Fällen eine ketogene Ernährung vielleicht nicht sinnvoll ist und wie genau sie funktioniert. Gleichzeitig haben wir über ein paar Biohacking-Themen gesprochen, denn Max ist auch Biohacker. Was das genau ist, wirst du ebenfalls in diesem Podcast erfahren. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, Max, schön, dass du hier bist. Schön, dass wir heute hier zusammensitzen. Wir haben uns ja über das Thema Ernährung kennengelernt. Und deswegen sind wir auch heute hier. Wobei du ja insgesamt über deine Plattform Flowgrade viel mehr als nur das Thema Ernährung abdeckst. Also es geht ja da auch in Richtung verschiedenster Gesundheitsthemen, Themen Selbstoptimierung und so weiter. Aber heute geht es erstmal um das Thema ketogene Ernährung. Dazu würde ich dich gerne ein bisschen befragen, weil du bist da für mich ein super Experte in dem Bereich.
Danke.
Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Und zwar, indem ich dich einfach bitte, ein bisschen was zur ketogenen Ernährung zu erzählen, was es überhaupt ist und wie sie funktioniert.
Ja, sehr gerne. Erstmal nochmal vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ja. Also erster Gast, so wie ich
das verstanden habe. Ja, genau. Du bist mein erster Interviewgast.
Und das bedeutet mir natürlich erstmal viel. Und genau, also dazu gesagt, Ernährung ist, wie du schon gesagt hast, ein Aspekt. Und mittlerweile gibt es aber eben auch wirklich viele andere Bereiche, die so hineingefunden haben. Ernährung ist halt immer das, was die Leute so als erstes machen, wenn sie irgendwas verändern wollen. Ich weiß gar nicht, ob ich empfehlen würde, immer als erstes sofort immer auf die Ernährung zu schauen. Da müsste man individuell schauen. Aber es ist einfach verständlich. Man kann schnell was ändern.
Ja.
Und man kann auch schnell Effekte spüren. Also du weißt es genauso, wenn du anfängst, dich anders zu ernähren, rhythmischer zu essen, die richtigen Lebensmittel und so weiter, hat man schnelle Effekte. Und das ist eben schön dann bei Kunden und bei Leuten, die etwas verändern wollen, das denen dann wirklich an ihrem eigenen Körper zu zeigen, was möglich ist.
Ja, auch sehr greifbar, ja.
Genau.
Ja.
Und die ketogene Ernährung ist ja jetzt auch gerade wieder so total im Kommen. Also wenn man sich ein bisschen überlegt, vor noch einigen Jahrzehnten, ich erinnere mich noch in meiner Studienzeit, da war im Supermarkt viel davon, ich habe in den USA studiert, alles Low-Fat. Und Fett wurde total verpönt und Butter war gefährlich und hohes Cholesterin und nicht so viele Eier essen. Und als Sportler auch gab es immer die Egg-White-Omelettes, also wo man das mittlerweile ja als sehr wertvoll anerkanntes Eigelb weggelassen hat. Und ja, dann hat man irgendwann festgestellt, wir werden nicht gesünder, ganz im Gegenteil. Irgendwie werden wir kränker und haben immer mehr gesellschaftliche Krankheitserscheinungen, wie jetzt noch Burnout und Zunahme natürlich. Deutschland ist ein übergewichtiges Land, genau wie die USA. Depressionen, mentale Probleme, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafprobleme und so weiter. Und dann kam auf einmal raus, warte mal, dieses Low-Fat-Thema ist vielleicht gar nicht so gesund. Gab es dann mehrere Studien. Die Schweden waren da ganz vorne, die haben dann recht früh empfohlen, eben auch vielleicht eine kohlenhydratarme Ernährungsweise zu verfolgen. Und so langsam kam dann dieses Low-Carb-Thema und der Low-Carb-Hype und eine Stufe weiter. Ich meine, wir sind immer gerne als Menschen dabei, in die Extreme zu gehen, würde ich auch sagen. Und die ketogene Ernährung ist, zum einen ist sie mittlerweile sehr gut studiert und zum anderen ist sie sehr hilfreich für eine breite Anzahl, da gehen wir gleich noch drauf ein, von Menschen. Aber sie ist ja auch irgendwie extrem. Und zwar jetzt kurz erklärt, was bedeutet die ketogene Ernährung eigentlich? Und zwar ketogen kommt von Ketogenese, also der Herstellung von Ketonkörpern im Körper. Und wenn man es ganz vereinfacht darstellen will, ist es, wenn der Körper von einem Zuckerstoffwechsel, in dem wir uns hauptsächlich befinden, also Glucose, die uns Energie liefert, wechseln auf einen Fettstoffwechsel. Also sprich, ein Benziner, der auf einmal auf Diesel fährt. Mhm. So kann man sich es ganz gut vorstellen, finde ich. Und bedeutet, der Körper schaltet in einen Zustand, wo er durch Ketonkörper Energie generiert in den Mitochondrien. Und wenn dieser Zustand, da gibt es unterschiedliche Meinungen, das kann man messen im Blut tatsächlich, das ist dann meist Millimol pro Liter. Und wenn der Gehalt von Ketonkörpern im Blut mehr als 0,5 Millimol pro Liter ist, mhm, dann spricht man in der Regel von der Ketose, also dem Zustand, in dem der Körper dann auf diesen Ketonkörpern laufen kann. Und diese ketogene Ernährung ist eigentlich das Werkzeug dazu. Also mit der ketogenen Ernährung versetze ich meinen Körper in den Zustand der Ketose. Und der läuft auf einmal auf Fett. So etwa, also das ist jetzt vereinfacht dargestellt.
Ja, nee, ist total interessant. Ist natürlich auch nicht so, ist ja auch ein bisschen komplex, sage ich mal, auch das erstmal zu verstehen, da reinzukommen. Ich kenne dieses Stichwort Ketose vor allem aus dem Fasten. Das hängt ja auch zusammen, geht ja in eine ähnliche Richtung. Ne? Also so genau.
Das ist der einfachste Weg, in die Ketose zu kommen. Wenn du 72 Stunden fastest, dann sind deine Glykogenspeicher leer. Das heißt, der Körper hat keinen Zucker mehr. Aber wir fallen ja nicht gleich um. Also das ist ja, wenn wir nur auf Glukose laufen könnten, dann würden wir nach 72 Stunden Fasten nicht mehr funktionieren können. Aber es passiert ja trotzdem was. Und zwar, also jeder, der etwa ein bis drei Tage fastet, der wird automatisch in diese Ketose kommen. Ganz spannend übrigens ist, dass, das testet man nie, deswegen weiß man das nicht, aber dass Schwangere oft, wenn sie ihre Kinder gebären, in der Ketose sind. Und auch das Kind kommt in Ketose auf die Welt. Das heißt, es hat einen Stoffwechsel und das war evolutionär einfach von Vorteil, dass wir eine Art Hybridstoffwechsel haben. Also wir können sowohl auf Zucker fahren, wie auch auf Fett.
Okay, wie kommt das, dass Schwangere da reinkommen?
Weil das Kind enorm viel Energie benötigt, auch zur Entwicklung des Gehirns. Mhm. Und diese Energie allein durch Zucker bereitzustellen, so habe ich verstanden eben. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja kein Mediziner, sondern ich bin so ein bisschen Trial and Error Biohacker. Leute nennen mich tatsächlich einen professionellen Biohacker, aber das bedeutet in der Regel, dass man halt sehr, sehr viel N ist gleich 1 Studien macht. Also viel Wissen sich zwar aneignet, aber dann auch Experimente fährt, wo halt nur ein Studienteilnehmer, und zwar ich, dann mit teilnimmt. Und ich habe dann viel rumexperimentiert mit der ketogenen Ernährung. Aber dazu eben, es gibt einen Haufen Studien, auf die ich gestoßen bin. Und ich habe ja auch eben in meiner Show schon diverse Keto-Experten dann auch interviewt. Und dadurch wächst natürlich dann so der Wissensschatz in dem Thema. Und deswegen alles, was ich sage, nur im Notfall nochmal nachschauen. Ja. Das will ich nur dazu sagen, so ein kleiner Disclaimer.
Ja, super. Jetzt sind wir schon bei dir gewesen. Erzähl doch ein bisschen von dir noch, was du machst und auch vor allem, wie du zur ketogenen Ernährung gekommen bist.
Ja, gerne, weil das war eigentlich so ein bisschen eine der ersten Themen, die ich als Biohacker kennengelernt habe. Und zwar...
Was heißt denn Biohacker?
Also, wenn man es runterbricht, das Wort einfach mal wirklich einfach anschaut, Biohacking, setzt sich zusammen aus dem Wort Bios, das Leben, und Hacking kennt man aus dem Computerhacking, so eine Art Entschlüsselung, also ein System verstehen, auseinandernehmen, zusammensetzen. Und das ist eben oft negativ behaftet. Allerdings in dem Sinne, ich sehe das Wort Biohacking als durchaus positiv. Und gleichzeitig gibt es wieder Subbereiche von Leuten, die viel mit Implantaten arbeiten und Transhumanisten, die ewig leben wollen und so weiter, wo ich jetzt nicht so hingehöre. Ich würde sagen, ich bin eher so ein bisschen lifestyleiger Biohacker. Aber was dem zugrunde liegt, ist ein Verständnis unserer Biologie. Also so ein bisschen nach dem Prinzip, wir sind biomolekulare Pflänzchen. Wir haben Prozesse in unserem Körper und die können wir verändern. Und die müssen wir aber erstmal verstehen. Und deswegen ist dann Biohacking hat so ein Vakuum gefüllt. Es gab einfach noch keinen Begriff für diesen Bereich, wo sich auf einmal Psychologen mit Ernährungswissenschaftlern, mit Neoschamanen, mit Fitnesstherapeuten, mit Lichtbiologen unterhalten und alle so ein bisschen versuchen zu verstehen, was macht denn der andere eigentlich? Kann ich das in meinem Bereich anwenden? Und das ist so ein bisschen gewachsen eben aus dieser Selbstvermessungsbewegung. Also dass man auf einmal eben mehr als Individuum in seinen Körper reinschauen konnte. Also durch Bluttests, durch diese ganzen Fitness-Tracker. Und dann hat man erst das Quantified Self genannt. Das war so die Bewegung, Selbstvermessungsbewegung. Und dann hat man eben mehr damit gemacht und noch verändert und Tools entwickelt und Nährstoffe. Und dann hat ein Amerikaner gesagt, wir sind Biohacker. Das war eigentlich der Dave Asprey, würde ich sagen. Das war so der Vater des Biohackings im Lifestyle-Bereich. Ja, und dann mittlerweile gibt es Biohacking-Konferenzen in Los Angeles, in Helsinki, in London. Wir haben eine in Berlin gemacht und in München, in Stockholm, in Amsterdam gibt es Biohacker. Also es ist wirklich eine Bewegung und es hat einfach so ein Vakuum gefüllt. Es ist so eine übergreifende, interdisziplinäre Bewegung, die auf dem beruht, dass erstmal wir unsere Biologie verstehen wollen, damit wir sie verändern können.
Okay, super spannend. Ich glaube, damit könnten wir auch gleich noch einen zweiten Podcast füllen. Ja. Ich markiere mir jetzt schon im Kalender, dass ich dich wieder einlade. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema ketogene Ernährung.
Genau.
Weil du hast gesagt, das ist dein Einstieg so ein bisschen oder eins der ersten Themen gewesen, die du auch mit dem Biohacking quasi zusammen kennengelernt und entdeckt hast.
Genau. Und da sind wir gleich bei der Einstiegsdroge der Biohacker und zwar dem kugelsicheren Kaffee, dem Bulletproof Coffee. Denn das war so mit eines der ersten Sachen, die ich dann so kennengelernt habe. Also ich habe den Erfinder da tatsächlich mal getroffen auf so einer Konferenz und der hatte eben dieses Getränk, wer es noch nicht kennt, also der Bulletproof Coffee ist im Prinzip Kaffee vermischt mit Butter und Kokosfett. Mhm. Oder für die dann richtigen Biohacker MCT, mittelkettige Fettsäuren.
Die in dem Kokosfett wiederum auch enthalten
genau.
sind.
Ja. Und mittlerweile kann man die eben auch in Öl bekommen,
ja.
Der Prozentanteil dieser Fettsäuren noch enorm erhöht ist. Und das nennt sich dann MCT-Öl. Mittlerweile gibt es das sogar im Supermarkt, habe ich gesehen. Mhm. Und genau, und dann hast du einen sehr kalorienreichen, fettreichen, aber kohlenhydratarmen Kaffee. Also die Laktose aus der Milch ist natürlich dann nicht drin, weil Butter hat so gut wie keine Laktose. Ein bisschen Protein ist drin durch die Butter, deswegen schäumt der auch ganz schön, wenn man es so ein bisschen vermischt. Eben, man braucht schon eine Milchschäume oder einen Mixer, dann, weil nur verrühren, dann schwimmt das Fett oben, dann ist es ein bisschen eine nicht so ansehnliche Brühe. Aber sonst ist der sehr lecker, schmeckt wie ein Latte eigentlich. Und dann hat der Dave Asprey so das kommuniziert. Das war eigentlich ein Getränk, das kam aus Tibet, die den Tee mit Yak-Butter trinken. Und er hat das eben umfunktioniert, um das ein bisschen amerikafreundlicher zu machen. Also anstatt Tee gibt es Kaffee und anstatt Yak-Butter Weidebutter von Kühen und dann eben noch Kokosfett dazu. Und dann wenn Leute dann gefragt haben, hey, was bewirkt denn dieser Kaffee eigentlich? Dann sagt er, boah, da hast du 5 Stunden Energie und du hast keinen Hunger mehr und du bist ganz klar im Kopf. Und eigentlich hat er so ein bisschen diese positiven Effekte der Ketose beschrieben.
Okay, verstehe.
Und als ich dann mich mehr mit befasst habe, auch so, was passiert denn, wenn ich jetzt zum Beispiel als Frühstücksersatz so einen Kaffee trinke und keinen Zucker zu mir nehme?
Ja, es klingt auch erstmal abgefahren, also mit der Menge an Fett. Gell? So.
Total, also erstmal total irgendwie wieder natürlich. So, warum soll ich so Fett? Und dazu gesagt, also das Schlimmste, was du machen kannst, ist 2 Tassen von diesem Kaffee trinken und dazu noch ein Schokomüsli und ein Croissant. Dann nimmst du garantiert zu.
Also wenn, dann sollte der wirklich alleine für sich getrunken werden.
Und genau.
Das ist Frühstück oder was Kohlenhydrathaltiges erstmal weggelassen werden. Für
genau.
die Beine, ja.
Weil eben der Körper präferiert Zucker gegenüber dem Fett. Das heißt, wenn er Zucker hat, dann wird das verwendet als Energiequelle hauptsächlich. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem auch in der ketogenen Ernährung. Denn du kannst wahnsinnig viel Fett essen und dann isst du auf einmal ein bisschen zu viel Zucker. Eben die Schwelle, sagt man, ist so bei 10 Gramm pro Tag. Und das sind 2 Äpfel.
Also, das ist echt wenig, ja.
Nicht mal Müsli-Riegel. Und dann bist du auf einmal schon draußen aus der Ketose. Das heißt, der Körper schaltet wieder zurück in den Zuckerstoffwechsel.
Ja.
Und deswegen, da muss man tatsächlich bei der ketogenen Ernährung aufpassen. Also die Prinzipien sind eben Fettanteil erhöhen und gleichzeitig Zuckeranteil runterfahren.
Okay, also nicht Zuckeranteil so behalten wie vorher, sondern wirklich runterfahren.
Genau, also so eine Pi mal Daumenregel ist 70% der Kalorien aus Fetten, 20% aus Proteinen und 10% aus Kohlenhydraten.
Wow.
Allerdings, ich würde jetzt sagen, man muss da gar nicht so streng sein, sondern am Anfang vielleicht ein bisschen mehr. Aber das Ziel ist erstmal, dass man den Fettstoffwechsel trainiert. Und dieser Kaffee hat eben so den Effekt gehabt, dass du auf einmal halt die Energie im Fett hattest, dann das oft kombiniert hast, du hast es gerade angesprochen, mit dem Fasten. Mhm. Das heißt, der Dave Asprey, also der Gründer von dem Bulletproof Coffee, der hat dann das als Bulletproof Intermittent Fasting betitelt.
Okay, ja.
Was die ganz strengen Fastenleute dann erstmal total kritisiert haben, also kein Fasten, wenn du einen Kaffee trinken kannst mit Butter und Kalorien und so. Aber er hat gesagt, nee, weil er sieht es anders. Du hältst halt den Blutzucker stabil. Das heißt, du fastest halt einfach feste Nahrung und vor allem Zucker. Aber du kannst den Kaffee nehmen, weil dieses Butterfett, das sättigt und dann hast du eben diese Energien. Ja. Und dann kommst du eben schon schnell, eben auch durch die MCT-Fette, in einen Zustand, wo Ketonkörper generiert werden. Und am Anfang ist es noch so, dass der Körper nicht wirklich mit denen umgehen kann. Wenn er das lange nicht gewöhnt ist, die meisten Leute fahren einfach wirklich durchgehend auf Zucker.
Ja.
Und das heißt auch, also in unserer Gesellschaft, wo Nahrung überall verfügbar ist, du nimmst immer ständig was zu dir, das heißt, dein Blutzucker ist ständig am Schwanken. Und das ist das Schlimmste, was du eigentlich für deinen Körper dann irgendwann machen kannst. Ja. Weil du halt einfach ja dann diesen Zuckercrash hast, du bist dann auf einmal müde und energielos, die Zuckermoleküle werden aus dem Blut dann raus in Fett angebaut, das heißt, du nimmst dieses weiße Körperfett zu. Und deswegen diese fettreiche Ernährung ist erstmal wieder natürlich, wir sprechen ja davon, ich werde fett oder ich habe Fett.
Fett, genau, ja.
Aber das ist eben genau nicht so, denn diese Ketonkörper, die werden nicht angebaut als Körperfett. Also die werden wieder durch den Urin ausgeschieden.
Okay.
Und dann kann man den Stoffwechsel auch so beschleunigen, weil wenn du die gleiche Kalorienmenge in Fett oder in Zucker aufnimmst, verbrauchst du doch mehr Kalorien dann bei der Verbrennung. Also Fett ist schwerer zu verstoffwechseln. Mhm. Das heißt, ich glaube, bis zu 30% mehr Kalorien werden gebraucht, um allein diese Fette zu verstoffwechseln.
Richtig, ja.
Im Vergleich zu derselben Kalorienmenge an einfach verstoffwechselbaren Zucker.
Mhm.
Und das heißt, du kannst dann sogar mehr Kalorien essen und trotzdem nicht zunehmen, weil der Körper einfach mehr arbeiten muss. Und dann hast du, ja, sagen wir mal, die Möglichkeit, durch so einen Biohack wie diesen Bulletproof Coffee eben noch diesen anfänglichen Zuckerentzug gegenzuwirken.
Ja.
Weil das ist für die meisten sehr, sehr schlimm. Ich meine, probier es mal aus. Jeder, der jetzt gerade zuhört, wenn ihr versucht mal 3 Tage keinen Zucker zu essen auf einmal, euer Körper wird rebellieren. Wir nennen das Keto-Fieber dann auch oder die Keto-Grippe. Man hat dann fast wirklich grippeähnliche Symptome, denn der Körper schreit nach Zucker. Das ist eine Sucht im Prinzip. Und da hilft dann eben so ein Tool, eben dieser Kaffee, das Koffein auch, diese Stimulanz, dass du einfacher damit zurechtkommst. Mhm.
Ich habe jetzt natürlich schon wieder 1000 Fragen im Kopf. Eins nach dem anderen. Du hast vorhin gesagt, dass du 70% Fett ungefähr zu dir nimmst bei einer ketogenen Ernährung. Wie kriegt man das hin?
Das ist tatsächlich oft gar nicht so einfach. Besonders ich bin jetzt ein 2 Meter 100 Kilo Typ. Also ich brauche viele Kalorien und ich habe auch, und da werden dann viele sagen, ich mache sofort Keto. Ich hatte bis zu 8 Kilo abgenommen, ohne abnehmen zu wollen. Ich wollte eigentlich auf keinen Fall abnehmen. Ich wollte meine Muskelmasse behalten und so. Und eigentlich ist die ketogene Ernährung auch keine muskelabbauende Ernährungsweise. Also die Ketonkörper sind tatsächlich antikatabol. Das bedeutet, dass sie sich verhindern, den Abbau von Muskelmasse.
Mhm.
Und trotzdem, also wenn du einfach die Kalorienanzahl, die Rechnung ist ganz einfach, aber wenn du mehr Energie verbrauchst, als du reinkriegst, dann nimmst du ab. Und ich habe dann abgenommen, ziemlich stark. Und ich habe dann immer versucht, noch mehr Fett zu essen. Und bei mir war es so ein bisschen, ich musste das Protein dann auch erhöhen. Also weniger Zucker, sondern auch einfach mehr Protein, Eier und Fleisch und Fisch. Und dann ging das schon. Aber klar, also es ist eben besonders schwer, wenn man zum Beispiel gar kein Fleisch oder Fisch isst. Also dann ist Keto wirklich schwer, weil dann muss man zurückgreifen auf viele Nüsse, auf viele Öle und Fette und viele Avocados und
Gemüse?
Gemüse.
Kommt drauf an, dann wahrscheinlich. Ja?
Gemüse ist super. Auch bei einer ketogenen Ernährung sollte der Hauptanteil des Volumens immer Gemüse sein.
Okay.
Aber zum Beispiel Gemüse gepaart mit guten Fetten. Was zum Beispiel gut funktioniert, ist ein Brokkoli, wo sich die Sprossen so richtig vollsaugen mit Butter und Olivenöl.
Ja.
Also da kann man eben dann wirklich einfach nochmal extra Kalorien und diese Fette haben eben eine hohe Kaloriendichte. Das heißt, eine einfache Möglichkeit ist Gemüse mit zum Beispiel einem Stück guten Fisch und dann über das Gemüse nochmal schön Olivenöl drüber oder ein bisschen Avocado reinschneiden oder auch Kokosfett bisschen MCT-Öl kann man auch mal dazugeben oder Butter. Und das sind so die einfachsten Wege, um diese hohe Kalorienanzahl im Fett dann zu bekommen.
Okay, also vegan, vegetarisch kann eine Herausforderung werden mit einer ketogenen Ernährung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Es ist sicherlich nicht einfach. Also es ist sicherlich schwieriger als Vegetarier geht's noch, weil da kann man ja zumindest Eier essen oder auch Pescetaria,
ja.
Dass man Fisch isst. Aber zum Beispiel als Veganer ist es wirklich schwer, weil dann isst du halt hauptsächlich pflanzliche Fette und viele von denen sind eben auch nicht unbedingt so gesund oder haben eine sehr schlechte Verteilung von verschiedenen Fetten.
Ja.
Zu viel Omega-6 zum Beispiel und auch von vielen der pflanzlichen Fette. Und dann hat man es wahrscheinlich auch irgendwann satt, nur noch Avocados zu essen. Das war halt so ein Hype auch. Dann würde ich auch dazu sagen, Avocado ist halt auch kein saisonales Produkt hier. Das heißt, es muss eingeflogen werden, du weißt, oder kommt irgendwo her, aus einem anderen Land. Und hier, ja, die Fette, die sind halt Butter. Zum einen ist ein saisonales, regionales Produkt hier. Oder auch Fisch und Fleisch, je nachdem, wo es herkommt. Aber bei den anderen Sachen, man kann es natürlich ausprobieren. Es geht alles. Und es gibt sogar eine Bewegung, die heißt, also Keto-Leo gab es. Das war dann Ketogen und Paleo.
Okay, ja.
Und was habe ich noch gehört? Ich glaube...
Ketogan? Nee, Ketogan. Das wäre so Ketogen und Vegan. Ketogan,
das
hört sich
wie ein Kontergan-Skandal an. Okay. Aber es gab noch ja so Keto-Vegan. Auch es gibt tatsächlich vegane Leute, die da auch sich rumtreiben. Da bin ich aber ein bisschen der Falsche. Also ich weiß, dass ein paar in der Szene schon viel mit, es gibt auch ein paar Keto-Kochbücher und die haben eine recht große vegetarische Abteilung schon. Ja. Also das geht schon. Aber das ist dann sehr, sehr oft sehr reich an Eiern zum Beispiel.
Ja, und also ich beschäftige auch so ein bisschen mit dem Säure-Basen-Haushalt, auch einer basischen Ernährung oder säurelastigen und basenlastigen Lebensmitteln. Ich höre jetzt natürlich, also Fette ja neutral, aber so in Richtung viel Fleisch, Fisch und so weiter, Eier, sind ja doch, werden ja sauer verstoffwechselt. Was hast du dich damit befasst? Oder?
Ich habe ein paar Sachen gehört, da kenne ich mich jetzt nicht so im Detail aus. Aber es gibt besonders unter Frauen, die Keto machen, so eine Tendenz, dass die stark übersäuern.
Okay.
Und dass dann auch die Hormone so ein bisschen verrückt spielen.
Okay.
Und deswegen, also das ist tatsächlich auch eine Frau, die Marina Lommel von Foodpunk, die mir das erzählt hat, dass sie viele Kundinnen hat und sie ist ja selber auch eine Frau, die nicht sehr, sehr gut ansprechen auf Keto. Genau aus dem Problem.
Okay.
Dass die müssen auch vermehrt darauf aufpassen, dass sie basisch bleiben.
Ja.
Und dass eben auch, das ist halt das Problem mit den Stimulantien, weil es ist halt einfacher, nicht hungrig zu werden oder den Hunger auszuhalten, wenn du dich halt überkoffeinierst zum Beispiel.
Ja.
Also das ist ja eine Stimulanz und das unterdrückt dann so ein bisschen dieses Hungergefühl oder Nikotin eben auch.
Mhm.
Und dann übersäuerst du schnell.
Ja.
Und dann bist du vielleicht noch gestresst. Weil das würde ich zum Beispiel auch sagen, besonders bei Frauen, aber bei allen ist es sehr, sehr wichtig, dass man nicht unbedingt jetzt Keto anfängt in einer hochstressigen Phase.
Mhm.
Also wenn du jetzt viel Arbeit gerade hast, irgendwie ein Projekt, das wo eine Deadline ist, dann vielleicht auch noch andere Sorgen und dann schlecht schläfst, dann ist Keto keine gute Idee meines Erachtens. Also dann überlastest du den Körper, weil Keto ist auch ein Stressor erstmal. Also du stresst ja schon deinen Körper, du zwingst ihn dazu, seinen Fettstoffwechsel anzutreiben.
Umzuschalten, ja.
Und deswegen, wenn du das machst, dann würde ich auf die anderen Aspekte auch schauen, dass man wirklich schaut, dass man sein System abends beruhigt, dass man eben sich Zeit nimmt, auch für die Ernährung selber kocht. Das ist auch so eine Sache, dass wir halt dann, wir wollen jetzt zwar Keto sein, aber dann kaufe ich mir die verpackten Lebensmittel im Supermarkt und jetzt gibt es ja auch eine Keto-Szene in Amerika, ist die schon recht groß und dann gibt es dann Riegel und alles Mögliche. Aber das Problem ist, jemand, der halt dann so Riegel kauft, das heißt schon, der hat wahrscheinlich keine Zeit zum Kochen, der ist dann wahrscheinlich auch gestresst, dann haut er sich den Riegel rein und dann wird es einfach anders verstoffwechselt. Also genau wie bei Kaffee. Wenn ich einen Kaffee jetzt gemütlich mit dir in der Sonne trinke, dann hat das einen ganz anderen Effekt auf meinen Körper, als wenn ich den schnell runterkippe vor dem nächsten Meeting. nach 3 Stunden Schlaf. So funktioniert das eben nicht. Deswegen dieses Ganzheitliche, das ist auch bei der Keto-Ernährung ganz wichtig. Und ich würde auch sagen, Schlaf enorm wichtig, weil über Nacht reinigst du den Körper eben von diesen ganzen Giftstoffen, Abfallprodukten. Und das ist ganz wichtig, wenn du Keto machst.
Ja, also ganzheitlicher ist genau das, was ich gerade auch im Kopf hatte. Also das ist, ja, das finde ich super. Das finde ich auch persönlich sehr wichtig, eben generell, eben wenn man auch eine Ernährung verändert, auch auf andere Lebensbereiche zu blicken und auch zu schauen, wie die eben auch im Zusammenhang mit der Ernährung stehen. Also das ist echt gut. Was meine Frage jetzt an der Stelle ist, ist eine ketogene Ernährung eher was, wo du sagst, das macht man mal für eine gewisse Zeit, so eine Art Kur? Oder ist es, dass du sagst, okay, kann wirklich ein lebenslanger Lifestyle sein?
Es gibt Beispiele von Leuten, die das wirklich jahrelang machen und auch, ich würde von außen betrachtet sagen, erfolgreich. Also ich kenne so ein paar, die sind wirklich eigentlich in Dauerketose. Bei ein paar Krankheitsfällen ist es bestimmt auch sinnvoll. Also mal ganz vorsichtig gesagt, es gibt ja also schon große Anzeichen, dass die ketogene Ernährung auch bei der Vorbeugung von zum Beispiel Alzheimer hilft. Mhm. Und Alzheimer wird dann so ein bisschen betitelt als Diabetes Typ 3. Also dass das Hirn auf einmal keinen Zucker mehr verstoffwechseln kann und dann abbaut, rapide. Und wenn du dann in eine ketogene Ernährung wechselst und viel in der Ketose bist, dass dann das Hirn auf diesen Ketonkörper noch wesentlich länger laufen kann. Und dass das eben dann unter anderem Alzheimer hinauszögert oder sogar verhindern kann. Also da gibt es Vermutungen dahin. Mhm. Und ich denke, dass in solchen Fällen es vielleicht tatsächlich dann Sinn macht, dauerhaft zu sein. Jetzt eine normale, gesunde Person, sagen wir mal zwischen 30 und 50, die jetzt sagt, ich will Keto arbeiten, hat jetzt keine besonderen Beschwerden, will auch keinen Therapiezyklus begleiten. Auch zum Beispiel Krebstherapien werden mittlerweile begleitet, weil man eben versucht, den Tumor so ein bisschen von den Zucker fernzuhalten, weil der sich nährt von der Glucose. Und dann schaltet man in Keto. Aber angenommen jetzt mal, die Person ist gesund, dann würde ich sagen, es ist auch evolutionär gesehen eine phasenweise Ernährung. Okay. Und zwar, wenn du es dir das Jahr anschaust, du hast hierzulande ja sehr starke Jahreszeiten. Und wann sind die Jahreszeiten, die keinen Zucker produzieren? Das ist im Winter und im Herbst. Also im Herbst meistens schaltet man so einen Kohlenhydratarm. Da gibt es tatsächlich den phänologischen Ernährungskreis. Können alle mal googeln oder kannst du den zeigen. Da sieht man ganz gut, welche Ernährungsweise hierzulande von der Natur bevorzugt wird.
Okay.
Und zum Beispiel im Frühling und im Sommer nehmen dann eben die Früchte zu und es wächst viel um uns herum, das eben auch dann kohlenhydratreich ist. Und es macht auch Sinn. Wir haben zum Beispiel auch mehr UV-Belastung. Wir haben dann oft mehr freie Radikale im Körper, die gebunden werden wollen. Wir brauchen mehr so Antioxidantien und zum Beispiel die frischen Beeren, die im Wald wachsen, die auch zuckerreich sind, die haben halt diese Antioxidantien. Und da macht es Sinn, dann sich so zu ernähren. Und dann ist man nicht mehr in der Ketose.
Okay,
und dann, wenn der Winter eintritt, und da scheint auch eine Verbindung zu bestehen, auch mit der Kälte und der fettreichen Ernährung, dass der Körper dann eben die Energien aus den Fetten eher zieht, dass keine Kohlenhydrate mehr vorhanden sind und dass der Körper so langsam in die Ketose schaltet. Januar, Februar ist dann meistens die Hochzeit. So, und danach geht's wieder los. Also ich würde empfehlen, wirklich es mal phasenweise auszuprobieren.
Okay, wenn man dann auch bestimmte Ziele hat, also wann würdest du sagen, sagst du, okay, jetzt könnte es Sinn machen, sich ketogen zu ernähren? Also zum Beispiel abnehmen als Ziel oder mehr Energie oder...
Also ich würde mal erst mal sagen, ich kenne wirklich Beispiele in allen Jahreszeiten, in allen Konditionen und es gibt immer etwas, was für einen funktioniert und für den anderen nicht.
Ja.
Aber ganz spannend ist eigentlich, dass die Fastenzeit ja auch so kurz vorm Frühling ist. Und das ist eigentlich eine super Zeit für den Körper, um so ein bisschen eben zu entschlacken, um abzubauen. Und da würde ich auch sagen, also wenn jetzt jemand sagt, braucht man nicht religiös dafür sein, aber man nutzt diese Zeit halt, um seinen Körper zu reinigen, um eben auf ein paar Sachen zu verzichten, zu fasten, um da mal Keto auszuprobieren.
Also das heißt, eine ketogene Ernährung unterstützt dann auch eben genau dabei, also zu entgiften, entschlacken.
Auf jeden Fall, also Ketonkörper sind anti-entzündlich, also sie helfen tatsächlich dabei, Entzündungsherde auch abzubauen Und das ist eine, für den, eben angenommen, die Person hat jetzt nicht so viele andere, viele Stressoren, weil sonst kann der Eimer eben dann überquellen irgendwann. Aber es ist tatsächlich, besonders wenn man Entzündungen im Körper hat, eine super Ernährungsweise, um Entzündungen abzubauen.
Okay. Total spannend. Also so, ich könnte wahrscheinlich auch noch hier den ganzen Tag nachfragen. Und aber wir machen das, ich glaube, ich lade dich wirklich dann nochmal ein demnächst. Und dann sprechen wir mal weiter, auch über dieses ganzheitliche Thema, was ich natürlich super spannend finde, auch was du da eben ja auch noch für andere Bereiche abdeckst. Ich habe jetzt so mir überlegt, in diesem Format Interview auch so ein paar, ich nenne es mal so Speed-Dating-Fragen, einfach kurze Fragen mit so kurzen Antworten, wie es geht, zu stellen.
Na klar, ja? Schieß los.
Also, was isst du an einem ganz normalen Tag?
Was esse ich an einem ganz normalen Tag? Ich beginne meistens mit einem Rührei. Also das ist wirklich so mein Standard-Frühstück. Also manchmal machen wir ein bisschen Speck dazu oder Avocado auch. Aber zum Beispiel heute Morgen tatsächlich, das war so ein typisches Frühstück für mich, da haue ich mir ein paar Eier in die Pfanne, meistens 3 Eier, streue so ein bisschen so Kräuter drüber noch, so getrocknete Kräuter, dann noch ein bisschen Pfeffer und Salz und dann lasse ich sozusagen das ist mein kleiner Trick, weil du willst auch das Eigelb so wenig beschädigen wie möglich eigentlich. Deswegen weiche Eier ist eigentlich auch ein Vorteil. Und ich lasse die so ein bisschen erstmal wie Spiegeleier anbraten. Ganz am Ende verrühre ich sie nochmal kurz, damit die fast schon so ein bisschen noch cremig sind.
Wegen den Eiweißstrukturen.
Den Tipp habe ich aus Finnland mal von einem Bayerke bekommen, der mir gesagt hat, dass die Wirkstoffe, also die Nährstoffe in dem Eigelb,
Eigelb,
wenn die noch nicht fest sind, dass der Körper die einfacher aufnehmen kann. Also ich habe es jetzt noch nicht genauso recherchiert.
Aber spannend.
Es ist auch super lecker. Das ist eben, du hast dann so ein cremiges Rührei. Ja, und dann manchmal esse ich tatsächlich nur das dann morgens und dann eben meinen Kaffee, oft dann eben Bulletproof Coffee noch dazu. Dann mittags, jetzt wenn ich wie heute, dann faste ich oft. Oder hin und wieder, ich habe halt das Glück, ich habe hier unter mir ein Hermannsdorfer Bistro. Also das ist eben, die haben nur frische Lebensmittel und alles irgendwie von ihrem eigenen Hof und wirklich sehr, sehr gute Qualitäten. Die haben einen super Mittagstisch. Und dann gibt es auch, gestern zum Beispiel habe ich einen Schellfisch gegessen mit Gemüse, einfach nur dann unten.
Ja, super.
Und dann esse ich wieder nichts. Also für mich ist schon immer ganz wichtig, dass ich dann 4-5 Stunden nach einer Mahlzeit Pause mache. Das habe ich einfach gemerkt, sonst crashe ich auch.
Ja.
Und dann oft nach dem Mittagessen mache ich auch nochmal eine Pause, also wo ich dann merke, die Verdauung ist hoch und ein bisschen Energie fehlt. Und dann abends habe ich jetzt zum Beispiel gerade wieder meine Kürbis-Kokossuppe entdeckt. Die geht ganz einfach, also einfach Kürbis schnibbeln, mit Knoblauch ein bisschen andünsten, Wasser rein, dann Kokosmilch und dann pürieren. Und das ist, sagen wir mal, ein perfekter Tag.
Aber auch ein ketogener Tag dann.
Das wäre recht ketogen. Kürbis hat natürlich ein paar Kohlenhydrate. Ich muss aber dazu sagen, ich passe jetzt auch nicht mehr ganz so auf, weil ich trainiere meinen Fettstoffwechsel jetzt einfach schon seit ein paar Jahren mit phasenweise ketogenen Ernährung. Und das ist das Schöne dabei, dass wenn der Körper das mal gelernt hat, dann kannst du auch hin und wieder mal hin und her switchen.
Okay.
Also eben wie so ein Hybrid.
Ja.
Und dann passe ich nicht mehr so ganz so auf. Ich würde aber sagen, gerade bin ich tatsächlich nicht streng ketogen, also. Aber wenn man eben so ein paar Sachen dann beherzigt und merkt, oh, das tut mir nicht so gut, und auch dieses viele Brot von früher irgendwie ist, also ich esse schon Brot hin und wieder, aber wenig, dann bist du fast automatisch in einer fast ketogenen Ernährung.
Okay.
Also genau, und dann Gemüse eben immer ein bisschen schön viel Fett drüber, auch in Eier, die brate ich immer mit viel Fett an und dann, ja, und dann damit bin ich dann recht gut gesättigt.
Sehr gut. Welches Essen macht dich glücklich?
Da muss ich tatsächlich jetzt total gegenschießen, weil das ist aus meiner Kindheit noch. Aber manchmal, wenn ich so richtig, wenn meine Mutter Spaghetti Bolognese macht, dann sage ich einfach, okay, Genuss gehört auch zur Gesundheit. Ja. Aber das ist so, ich erinnere mich an meine Kindheit und das irgendwie Liebe ich, auch wenn ich weiß, es liegt mir schwer im Magen nachher, aber das ist eigentlich mein Leibgericht.
So ein Klassiker, gell?
Genau. Ja,
schön. Was hast du immer auf Vorrat?
Gute Frage. Ich glaube, was ich immer auf Vorrat habe, also ich habe fast immer Eier im Kühlschrank, weil ich mir immer auch denke, wenn ich dann irgendwo spät nach Hause komme und irgendwie noch Hunger habe oder was Schnelles essen muss, das mich jetzt nicht so belastet, dann haue ich mir ein paar Eier in die Pfanne, auch abends manchmal noch. Also die habe ich wirklich fast immer da, tatsächlich. Ansonsten MCT-Öl habe ich immer da. Das ist eben einfach so, das kannst du eben auch im Kaffee tun oder über einen Salat, einfach eine schnelle Energiequelle. Kaffee ist wichtig. Das ist wichtig, auch wenn der oft ausgeht, weil ich dann, wenn ich Gäste habe, dann trinkt man doch mal hin und wieder viel. Und übrigens gerade, das ist vielleicht noch ein extra Tipp, das finde ich nämlich, damit backe ich manchmal Brot, Maniokmehl. Das habe ich für mich entdeckt.
Habe ich noch nicht ausprobiert.
Und zwar das glutenfrei, ist ja eine Wurzel, aber damit kann man mehr oder weniger glutenfreies Weißbrot machen. Das nicht unbedingt, also es hat Kohlenhydrate, das ist jetzt nicht so ketogen gerade, aber das ist so ein Produkt, das, damit kann man auch Pfannkuchen machen und es wird gut vertragen von vielen. Und wir, das letzte Flowfest habe ich das tatsächlich das erste Mal kennengelernt. Und das ist so ein Geheimtipp.
Super, danke. Was ist dein einer wichtigster Tipp für eine gesunde für ein gesundes Leben?
So. Schlafen.
Ja, also das
Schlafen
ist doch gut.
Ist mittlerweile, ich habe jetzt da wirklich sehr, sehr viel damit beschäftigt, Thema Schlafen. Und es ist schon enorm, wenn man sich anschaut, dass unsere Gesellschaft sich halt dahin entwickelt hat, auch diese Erfindung des künstlichen Lichts. So, das geht so gegen Millionen Jahre Evolutionsgeschichte. Also, dass wir uns künstlich wach halten und nicht mehr müde werden. Und wenn du dir wirklich dieses Dreieck anschaust von Ernährung, Bewegung und Schlaf, Schlaf ist einfach diese eine Komponente, der die beiden anderen Komponenten enorm begünstigt. Das heißt, wenn du gut und regelmäßig und rhythmisch schläfst, dann nimmst du mehr ab, dann ist dein Stoffwechsel besser, dann ist dein Immunsystem stärker, dann lebst du länger, gibt es Studien dazu. Dann bist du dreimal sicherer vor Depressionen, vor Burnout, vor diversen mentalen Erkrankungen und einfach leistungsfähiger. Und es gibt tatsächlich auch so Vermutungen, dass so absolute Top-Sportler, wie zum Beispiel ein Roger Federer, Schlaftalente sind. Also, dass die sehr, sehr gut und tief schlafen. Also man lernt ja auch im Schlaf und Erinnerungen festigen sich und Bewegungsmuster. Und das, also ich habe mal gelesen, dass der Roger Federer zum Beispiel 11 bis 12 Stunden am Tag schläft.
Okay,
ich meine, der ist Leistungssportler.
Ja.
Aber der schläft nachts 9 irgendwie und dann nachmittags nochmal 3. Und das ist so, und da passe ich jetzt mit, mein Schlaf ist mir echt heilig und es gibt so viele Versuchungen und man muss das so ein bisschen trainieren.
Mhm.
Aber wenn man dann abends wirklich das zulässt, dass man müde wird und dann ins Bett geht, wenn man müde ist, du tust deinem Körper so viel Gutes. Also Schlafen ist gesund.
Sehr schön gesagt. Letzte Frage. Was bedeutet für dich Wohlbefinden?
Für mich heißt Wohlbefinden eigentlich im Flow sein. So, das ist ja so ein bisschen mein Thema. Meine Firma heißt Flowgrade, nicht Upgrade, weil ich denke mir, wir müssen es wieder schaffen, so in diesen Spielzustand. Also wenn Kinder spielen, wenn ein Snowboarder seine Linie fährt, wenn ein Musiker auf der Bühne steht und sich selbst vergisst. Das sind so die Momente, wo man sich einfach wohlfühlt, wo man gerade total präsent ist, wo du nicht wirklich an morgen denkst, wo du die Vergangenheit nicht mehr so zählst, wo du bist jetzt. Und andere nennen das vielleicht anders, in the zone oder in the pocket, gibt es verschiedene.
Im Moment Achtsamkeit.
Genau, im Moment sein, achtsam sein. Ich habe mir eben aus dem Sport noch das im Flow sein, so wirklich im Fluss des Lebens einfach mitschwimmen, gerade da sein und alles so nehmen, wie es kommt. Und ich denke eben, das passiert wie so ein Interview jetzt mit dir. So, das ist so, dann vergisst man auf einmal irgendwie alles. Man ist einfach nur so richtig präsent. Und das ist für mich Flow und das ist für mich Wohlbefinden.
Super, schön gesagt. Wo finden wir denn jetzt noch mehr, weil du hast so viele spannende Themen angesprochen, über die ketogene Ernährung hinaus und die ketogene Ernährung selbst natürlich auch. Wo finden wir jetzt noch mehr über dich? Was sind aktuell die nächsten Themen? Ich weiß, in Richtung Schlaf hast du ja auch ein Programm, was du jetzt demnächst launchst. Oder genau.
Ja, danke für die Erwähnung, aber das im Prinzip, ja, wir machen viel alles, was rund um, ich sage immer, biologische Potenzialentfaltung. Das ist so ein bisschen die bessere Erklärung für Biohacking. Also wirklich, was können wir in diesen biomolekularen Pflänzchen verändern, was uns gut tut. Ja. Und alles, was ich so mache, findet man eigentlich auf flowgrade.de. Also Flow wie F-L-O-W, der Flow. Und Grade einfach wie Upgrade, aber mit Flow. Und ja, und da findet man eigentlich genau den Podcast. Wir haben einen Online-Shop mit diversen ausgewählten Produkten, auch von Dritten. Eigentlich alles, was mir so gefallen hat, rund um das Thema gesund leben, im Flow sein. Und ja, wir haben ein paar Online-Kurse und das Neueste ist tatsächlich, ich nenne es das Schlaf-Upgrade-Programm. Und da geht es eben, dass wir wirklich mit Leuten arbeiten und versuchen, denen wirklich eine sinnvolle Schlafarchitektur wieder zu beschaffen. Dass die Tiefschlafphase bekommen, die REM-Schlafphase, dass die wieder wirklich eine Rhythmik entwickeln. Denn viele haben sich da komplett entkoppelt. Und es ist unglaublich, wenn man sich überlegt, wie viele Leute, die auch wissen, dass es schädlich ist, ihr Handy mit ins Bett nehmen, noch irgendwie kurz vorm Einschlafen rumscrollen, weil da gibt es wirklich mittlerweile Erhebungen, dass das Melatonin, also Schlafhormon, bis zu 50% irgendwie sinkt.
Wow.
Und wenn wir da einen Unterschied machen können, also wir machen ja auch Events mittlerweile, also das sind so unsere drei Säulen. Ich sage Inhalte, Produkte und Events. Und das vierte ist jetzt eigentlich diese Art Akademie, die sich gerade so aufbaut. Aber was ich mit Flowgrade echt versuche, ist so diese Themen einfach und umsetzbar den Leuten halt näher zu bringen. Und dann haben wir eben auch mit dir ein großes Netzwerk an Experten, wo ich dann auch weitervermitteln kann. Wenn ich zum Beispiel wirklich sage, okay, ich brauche jetzt jemanden, der sich wirklich mit dem Thema Ernährung noch besser auskennt als ich und da Leuten helfen kann, dann sage ich, geh zu Nadine. Ja. Oder genauso habe ich einen Schlafexperten oder einen Fitnesstrainer. Und ich bin da so ein bisschen der Knotenpunkt, der halt Zugang hat zu meinen Hörern und Lesern und dann schaue, dass ich halt denen ja einfach Lösungen anbiete.
Super. Vielen lieben Dank, Max. Schön, dass du uns so viele spannende Insights mitgegeben hast heute. Und ja, ich danke dir für deine Zeit und diese ganzen wertvollen Inhalte.
Danke, Nadine. Hat mich sehr gefreut.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören, auch nochmal an dieser Stelle. Und natürlich interessiert mich wie immer, was du über diesen Podcast denkst. Wie hat er dir gefallen? Was denkst du über das Thema ketogene Ernährung? Ich freue mich auf deine Nachrichten oder Kommentare, entweder über meine Webseite www.natürlichnadine.de oder Instagram oder Facebook. Und zwar bin ich hier über Natürlich Nadine zu erreichen. Nun wünsche ich dir alles Liebe und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.